Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Noch einen der umfangreichsten und besten Berlin-Romane. Lohnt sich gerade jetzt, dieses Buch zu lesen, angesichts der bevorstehenden 100-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten zur Novemberrevolution. Ich kann Ihnen sagen, es werden viele Bücher erscheinen, aber es wird wenig geben, was an diese vier Romane November 1918 von Alfred Döblin heranreicht. Und als er 1947 in die Trümmerstadt zurückkehrt, schreibt er, er fühle sich wie am Grabe eines Menschen, mit dem ich viele Jahre gemeinsam verlebte und den ich nun für immer verloren habe. Döblin hat Romanwelten erfunden, die zeitlich vom alten Babylon bis ins 26. Jahrhundert reichen. Auch dieses Buch endet im 26. Jahrhundert, als sich Berlin zu einem riesigen Flächengebilde entwickelt hat, in dem es ungefähr so zugeht wie heute in Syrien. Döblin war Essayist, Journalist, Flaneur, politisch und kulturpolitisch ein hochaktiver Zeitgenosse. Er war forschender Mediziner, er war Kassenarzt in Berlin. Also gibt es sehr, sehr viel zu besichtigen und sehr, sehr viel zu erzählen in einem Buch über Döblins Berlin, weit mehr als nur über den berühmten Alexanderplatz, den man mit Döblin verbindet. Da ich aber heute nicht so viel Zeit habe wie sonst, bleiben wir beim Alexanderplatz. Auch deswegen, das kann ich Ihnen am Ende zeigen, weil dieses Buch auch in seiner Gestaltung auf diesen Ort in Berlin, der für Berlin, für Döblin natürlich eine zentrale Bedeutung hatte, Bezug nimmt. Insgesamt ist es ein Streifzug durch Berlin, durch Themen, durch Orte. Am Ende gibt es ein Adressbuch, da sind nochmal über 100 Orte alphabetisch gelistet und beschrieben, die etwas mit, also die für Döblin auch wirklich eine besondere Bedeutung hatten. Ich lese jetzt, soweit die Zeit das zulässt, das Alexanderplatz-Kapitel. Sie sehen auch schon auf dem Buchcover den Alexanderplatz so, wie er ausgesehen hat, zur Zeit, als Döblin Berlin Alexanderplatz den Roman geschrieben hat, Ende der 20er Jahre. Das ist auch der Zeitraum, in dem der Roman spielt. Und dieses Kapitel beginnt wie alle Kapitel mit einem Zitat. Rum, rum wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Ich habe ein Bild vergessen zu zeigen, bevor ich Ihnen den Alexanderplatz zeige. Das ist ein Fundstück aus dem Deutschen Literaturarchiv. Alfred Döblin auf einer Berliner Straße im Gespräch mit einem Graphologen. Früher Morgen am Alexanderplatz. Es verspricht, ein sonniger Sommertag zu werden. Noch wimmelt der Platz nicht vom Verkehr, nur wenige Leute sind mit dem Umsteigen zwischen Straßenbahn, U- und S-Bahn beschäftigt. Ein Lieferwagen hält mitten auf dem Platz, sechs starke Männer steigen aus und beginnen vor dem Kaufhaus eine Baustelle einzurichten. Sie besteht vorerst aus Absperrungen, Verkehrsschildern und einer Bretterwand, an der Plakatreste kleben. Um 8:30 hält eine Limousine, wie man sie aus Hollywood-Filmen kennt. Ein dicker Mann mit Zylinder steigt aus, stellt sich vor den Bauzaun, blickt zum bewölkten Himmel, schüttelt den Kopf, steigt ein und fährt wieder davon. Die Polizeistreifen auf dem Alexanderplatz wundern sich über die Baustelle. Warum haben sie keine Meldung bekommen? Die Kontaktbeamten rufen im Polizeipräsidium an. Die Luxuslimousine parkt vor einem Haus in Sichtweite der Baustelle. Leute laden dort große viereckige Platten, die mit Silberfolie bezogen sind, und Filmapparate aus. Sie richten sich in einer leerstehenden Wohnung mit abgerissenen Tapeten ein, beobachten die Baustelle unten. Der Alexanderplatz füllt sich mit Menschen. Die Filmleute warten. 5 Stunden später, kurz nach 1 Uhr, bricht endlich die Sonne durch die Wolken. Der dicke Mann mit dem Zylinder eilt schwitzend auf den Platz, stellt sich vor den Holzzaun und ruft: "Nur vier Pass, Damen wie Herren, warum soll der feine Mann Schlipse tragen und der Prolet trägt keine? Ja, Damen und Herren, weil er sie nicht binden kann. Das wird jetzt alles anders mit meinem original garantiert patentierten Schlipshalter Trumpf. 1 Stück vor 20, 3 Stück vor 50. Kaufen Sie schnell, später tut's Ihnen leid." Eine Menschenmenge bildet sich um den Mann. Es sind zufällige Passanten, aber niemand erkennt den berühmten Schauspieler Heinrich George. Nach 5 Minuten ist die Szene im Kasten. Als sich in den Nachbarstraßen herumspricht, dass am Alex gedreht wird, packen die Filmleute schon wieder ein. Später schneiden sie die Aufnahmen vom Alexanderplatz mit den Naheinstellungen zusammen, die vorher in den Babelsberger Filmstudios vor derselben Bauzaunkulisse gedreht wurden. Bei Sonnenlicht. Deshalb musste Heinrich George so stundenlang auf seinen Einsatz warten. Ein unübersichtlicher, lauter, im Umbau befindlicher Verkehrsknotenpunkt ist der Alexanderplatz in der Verfilmung von Döblins Roman, erfüllt vom Lärmen der Straßenbahnen, der Stadtbahnzüge, der Lastkraftwagen, der Busse und Taxen. Dazwischen Passanten, Straßenhändler, Bauarbeiter. Ruller, ruller fahren die Elektrischen, tönt der Platz im Buch. Rumburum wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die Dampframme. Sie ist ein Stock hoch und die Schienen haut sie wie nichts in den Boden. Eisige Luft, Februar. Dublins berühmte Platzschilderung am Anfang des 5. Buches folgt einer musikalischen Logik, ist dem Sound der modernen Großstadt abgelauscht, lautmalerisch und rhythmisch gegliedert. Diese Prosa gibt keine räumliche Orientierung, setzt sie vielmehr voraus. Der Bahnhof ist breit freigelegt, Einbahnstraße nach der Königstraße an Wertheim vorbei. Wer nach dem Osten will, muss hintenrum am Präsidium vorbei durch die Klosterstraße. Die Züge rummeln vom Bahnhof nach der Janowitzbrücke. Die Lokomotive bläst oben Dampf ab, grad über dem Prälaten steht sie, Schlossbräu, Eingang eine Ecke weiter. Auf historischen Fotografien aus der Entstehungszeit des Romans ist alles genau zu lokalisieren. Die Dampframme vor Aschinger, etwa dort, wo sich seit 1969 die Weltzeituhr dreht. Das Warenhaus Wertheim an der Stelle des Kubiks-Kinowürfels an der Rathausstraße. Das Warenhaus Tietz auf dem Gelände der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz. Die Rote Burg des Polizeipräsidiums auf dem Grundstück der Shopping Mall Alexa. Das Lokal zum Prälaten in den Stadtbahnbögen. Dort geht es nun in die Besenkammer Bar. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde der Alexanderplatz zum 20. Jahrestag der DDR als zentraler Platz einer sozialistischen Hauptstadt neu aufgebaut, markiert durch den bis über die Stadtgrenze sichtbaren Fernsehturm. Diese Vision beherrscht noch immer den optischen Gesamteindruck, trotz kosmetischer Veränderungen neuer Geschäfte und Reklamen. Der umstrittene Bebauungsplan aus der Nachwendezeit sieht eine kapitalistische Stadtkrone aus Hochhäusern vor, doch bislang wollte kein Investor das Risiko eingehen, etwas zu bauen, was niemand braucht. Gleichwohl, Döblins Alexanderplatz lässt sich wiederfinden, wenn man die Augen schließt. Die akustische Physiognomie ist da, irgendwo wummert immer eine Baustelle, Straßenbahnen schleifen über den Platz, auf der Stadtbahnbrücke rummeln Züge, flüchtige Schritte und Stimmen huschen an den Ohren vorbei. Als Handlungsschauplatz spielt der Alexanderplatz in Döblins Roman nur eine Nebenrolle. Franz Bieberkopf verkauft dort völkische Zeitungen und trifft sich mal mit seiner Mieze. Ansonsten treibt er sich in den Kneipen und Straßen der Nachbarschaft herum. Der Roman- und Filmtitel Berlin-Alexanderplatz verweist auf die symbolische Bedeutung des Ortes. Der Alexanderplatz war seit der Kaiserzeit der Transitraum zwischen der modernen City im historischen Zentrum der Hauptstadt und den Lebenswelten des Berliner Ostens. Bewohner des bürgerlichen Westens betraten diese Viertel ungern oder nie. Überschritten sie die Milieugrenze am Alexanderplatz, so sahen sie sich wie der Spaziergänger Franz Hessel mit einer Übergangswelt aus Zufall, Unrast und Not konfrontiert. Besucher fühlten sich unsicher in einem Milieu, das Döblin seit seiner Jugend kannte und das ihm als Arzt, als Kassenarzt im Berliner Osten vertraut war. Er selbst sprach rückblickend von einer oft furchtbar verwahrlosten, sich selbst überlassenen Welt, in der zu dem Besten, was sich regt, gehört, der Protest gegen diese Art zu leben. Sein Wissen um diese Welt hat der Dichter Döblin in die Weltliteratur gerettet. Und was wäre der Alexanderplatz heute ohne seinen Roman? Einer von vielen hässlichen Plätzen in den modernen Großstädten, kein Mythos, der die Menschen anzieht. symbolisierte der Alexanderplatz einerseits die ärmere Hälfte Berlins, repräsentierte er andererseits als Riesenbaustelle in den späten 1920er Jahren den modernen Charakter der ganzen Stadt. Seit der Kaiserzeit beschrieb ja die Kulturkritik Berlin notorisch als transitorischen Ort, dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein. Nirgendwo war dieser Großstadtcharakter in der Entstehungszeit von Döblins Roman so unmittelbar erlebbar, so sinnfällig wie am Alexanderplatz. Der sozialdemokratische Stadtbaurat Martin Wagner und der Verkehrsstadtrat Ernst Reuter trieben ungeduldig die Umformung zu einem Weltstadtplatz voran. Die perfekte Organisation der Verkehrsströme sollte der Ausgangspunkt für eine radikale architektonische Neugestaltung sein. Der von Wagner favorisierte Wettbewerbsentwurf für die Umgestaltung des Alexanderplatzes sah Hochhausbänder um einen mächtigen Kreisverkehr vor. Voraussetzung war der Abriss der bisherigen Bebauung über den Damm. Sie legen alles hin, die ganzen Häuser an der Stadtbahn legen sie hin, woher die das Geld haben. Die Stadt Berlin ist reich und wir bezahlen die Steuern. Amortisieren sollten sich die Investitionen in die neuen Geschäftshäuser binnen 25 Jahren, um sie bei weiter wachsendem Verkehrsaufkommen wieder abreißen zu können. Realisiert wurden auf der Basis solcher Überlegungen das erhaltene Alexanderhaus und das Berolinerhaus des Architekten Peter Behrens, die Sie hier auf der Postkarte sehen. Das Berolinerhaus bekam seinen Namen nach einer wuchtigen Stadtgöttin, die auch im Roman Berlin Alexanderplatz erwähnt wird. Die Berolina stand vor Tietz, eine Hand ausgestreckt, war ein kolossales Weib. Die haben sie weggeschleppt. Vielleicht schmelzen sie die ein und machen Medaillen draus. Die Berolina des Bildhauers Emil Hundrieser wog 5 Tonnen, wurde 1895 auf dem Alexanderplatz aufgestellt und 1927 wegen des U-Bahn-Baus abgebaut. 6 Jahre später kehrte sie zurück, nicht vor das Warenhaus Tietz, sondern vor das Berolinerhaus, wo sie 1942 verschwand, wahrscheinlich umgeschmolzen in der Rüstungsindustrie. Das Fluidum der 20er Jahre hat sich unter die Erde verkrochen, ins grün gefließte, mehrgeschossige Labyrinth des U-Bahnhofs Alexanderplatz. Die Bauzeit 1927 bis 30 deckt sich nahezu mit der Entstehungszeit und dem Handlungszeitraum von Döblins Roman. 15 Meter tief wurde der Alexanderplatz damals aufgebuddelt, um die U-Bahn bis vor Döblins Haustür an der Frankfurter Allee 340 zu verlängern. Den fertigen Bahnhof hat er vor seiner Vertreibung noch gesehen. Raffiniert inszenierte der Architekt Alfred Grenander den unterirdischen Großstadtverkehr als großes Spektakel, nahm dem gewaltigen Ingenieurbauwerk alles Schwere und Bedrückende. Decken scheinen auf raffinierten Lichtkapitellen zu schweben. Von Treppen und Zwischengeschossen öffnen sich Durchblicke auf Bahnsteige und Mitreißende. Nackte Stahlträger demonstrieren Tragkraft und Schönheit der Konstruktion. Beim Dahingleiten auf den Rolltreppen stellt sich ein Gefühl ein, in Fritz Langs Metropolis angekommen zu sein. Döblin kannte den Alexanderplatz aber auch noch anders. In einem Zustand vor Inbetriebnahme der elektrischen Straßenbahn, vor Aufstellung der Berolina, vor dem Bau des ersten Warenhauses und des U-Bahnhofs in der Kaiserzeit. Als Junge ging er mit der Mutter in der nahen Zentralmarkthalle einkaufen. Auf einer Grünanlage mit Bänken und Büschen am Alexanderplatz ruhten sie sich aus. Die Flutung durch den Großstadtverkehr bis hin zum Umbau in einen Weltstadtplatz erlebte Döblin in allen Etappen. Als er sich nach dem Ersten Weltkrieg in der Nähe als Arzt in der Frankfurter Allee niederließ, spazierte er täglich über den Platz, setzte sich mittags ins Café Gumpert, in der Nähe des Roten Rathauses, las Zeitung und schrieb: Der wirre Lärm war mir beim Schreiben angenehm. Umso größer war die Erschütterung beim Wiedersehen im Juli 1947. Die U-Bahn brachte uns am Nachmittag zum Alexanderplatz. Es ist noch alles zu erkennen und zum Schweigen gebracht. Ich habe, wie ich den Bahnhof verlasse und auf den Platz blicke, wieder das bittere Gefühl, das in mir aufstieg, als ich vor 2 Jahren von Frankfurt her die Grenze überschritt und die ersten deutschen Dörfer sah. Das bittere Gefühl drängte sich mir wieder hoch und ich muss mich fragen, was tue ich eigentlich hier? sollte ich nicht eigentlich Hals über Kopf davonrennen und nichts davon ansehen? Sie haben sich schänden lassen. Ich komme mir vor, ich habe das Gefühl eines Mannes, den man verraten hat. Der 68-Jährige wandert durch die Königstraße ins Scheunenviertel, in seine alte Wohngegend um die Frankfurter Allee, begegnet überall Trümmern, spürt eine unaufhebbare Fremdheit. Das ist nicht mehr das, was ich kannte und worin ich lebte. Aber da ist kein Groll gegen die Überlebenden in den Ruinen des Berliner Ostens. Von diesem Platz und seinen Menschen ist die Vernichtung nicht ausgegangen. Hier pulsierte friedliches Leben, so wie menschliches Leben ist, mit Schwächen und Lastern und Verderbnis. Darin steckte nichts Übertriebenes und Gewaltsames. Dem ersten Wiedersehen mit Berlin im Juli 1947 folgte ein halbes Jahr später ein weiterer Aufenthalt. Der Emigrant Döblin war in Berlin nicht vergessen. Er wurde zu Podiumsdiskussionen eingeladen, war im Rundfunk zu hören, Zeitungen berichteten. Doch seine Hinwendung zum Katholizismus während der Exiljahre stieß auf Unverständnis. Es gab keine gemeinsame Sprache mit den Überlebenden in Deutschland. Von der Presse fühlte Döblin sich verspottet. Die Mentalität des Kalten Krieges in der gespaltenen Stadt stieß ihn ab. Es führte keinen Weg zurück nach Berlin. Der schwer an der Parkinson-Krankheit leidende Autor und seine Frau emigrieren 1953 ein weiteres Mal, diesmal von Mainz nach Paris. In Ost- und West-Berlin löst die Nachricht Betroffenheit aus. Freunde und Bewunderer versuchen zu helfen. Brecht in Ost-Berlin schlägt vor, Döblin ein Haus und ein Gehalt zur Verfügung zu stellen, doch er lehnt ab. In West-Berlin nimmt sich der Senator für Volksbildung Joachim Tiburtius der Sache an. Er bemüht sich um eine regelmäßige finanzielle Unterstützung. Eine bürokratische Bedingung wäre jedoch eine Rückkehr der Döblins zur deutschen Staatsbürgerschaft und ein Zweitwohnsitz in Berlin. Das lässt Döblins Gesundheitszustand nicht zu. Es gibt auch erheblichen Widerstand von seiner Frau. Immerhin hat sich der in Berlin geborene Sohn Wolfgang in französischer Uniform am Beginn des deutschen Einmarsches das Leben genommen. Also das gehört auch, damit fängt das Buch auch an, mit dieser Familientragödie. Also diese Lösung kommt nicht zustande. Ersatzweise lässt Tiburtius 8.000 Mark aus Lottomitteln überweisen und setzt sich beim Berliner Entschädigungsamt für Döblin ein. Ab Juli 1956 bekommt er eine monatliche Rente von 500 Mark überwiesen, die aber weniger als die Hälfte der Pflegekosten deckt. Und am 26. Juni 1957 stirbt Döblin als Patient im psychiatrischen Landeskrankenhaus Emmendingen nahe Freiburg. Am Alexanderplatz erinnert heute außer dem Namen des Platzes nichts an den Autor und seinen Roman. Sergei Choban, ein in Leningrad geborener Architekt, nutzte im Mai 2000 die Fassadensanierung eines 10-stöckigen Bürohauses am Alexanderplatz für einen Coup. Die grauen Metallverblendungen unter den Fenstern schmückt er mit schwarzen Buchstaben einer Zitat-Collage aus Berlin-Alexanderplatz. Diese Textinstallation auf einer Breite von 220 Metern war nicht zu übersehen. Sie war der Bedeutung des Romans angemessen, aber leider nicht sehr haltbar. Die Buchstaben verblassten und lösten sich vom Untergrund. Das Zitat war nach 10 Jahren nur mehr schwer lesbar, die Fassade unansehnlich. Inzwischen ist das Döblin-Zitat ganz verschwunden. Dass sich niemand für eine dauerhafte Lösung eingesetzt hat, mag damit zu tun haben, dass dieser Hausriegel aus DDR-Zeiten laut Bebauungsplan sowieso irgendwann abgerissen werden soll. Das Buch Döblins Berlin, wie gesagt, handelt natürlich nicht nur vom Alexanderplatz. Wir sind also im Ablauf da schon fast am Ende eines langen Weges durch Berlin hindurchgekommen. Aber an der Erzählart dieses Kapitels können sich vielleicht vorstellen, welche Möglichkeiten, welche Perspektiven des Erzählens es auch für einen Berlinologen wie mich eröffnet. Es war klar, aber natürlich bei Döblin, der Alexanderplatz, der muss auf das Buchcover. Es haben sich dann aber noch weitere Gestaltungsaspekte ergeben und deswegen möchte ich gerne zum Schluss noch ein paar Worte über die Betriebsgeheimnisse des Büchermachens verlieren. Ich habe da einen sehr tollen Verleger, der hier vorne sitzt, und auch einen sehr tollen Gestalter, mit denen man wunderbare Dinge aushecken kann. Wir haben vor 3 Jahren schon gemacht einen Band Kästners Berlin, der sehr erfolgreich war. Und klar, man versucht im Gesetz der Serie sich zu bewegen, etwas zu finden, was dem entspricht. Und es war klar, es war der Alexanderplatz. War mir aber von vornherein klar, es muss eine grüne, grün-blaue Schrift auf das Cover. Sie sehen hier so, das ist mein allererster Coverentwurf gewesen nach einem Besuch im Landesarchiv, als ich dieses tolle Foto der Baustelle gefunden hatte. Daneben Kästners Berlin. Und bei Kästners Berlin hatte die Gestalterin eine schnuckelige Idee. Also durch dieses Bild vom Potsdamer Platz läuft unten so eine Figur, die hat sie rausgezogen, oben auf das Cover gesetzt. Dann habe ich gesagt, da muss aber eigentlich diese Figur durch das ganze Buch durchlaufen. Und jetzt haben wir etwas Ähnliches gesucht, und tatsächlich im Verlag haben sie in dem Gewimmel auf dem Alexanderplatz Franz Bieberkopf gefunden. Also die ist nicht dazu montiert, die Figur stammt tatsächlich aus dem Originalfoto von 1927 und läuft jetzt auch durch das Buch durch an bestimmten Stellen. Es gibt Karten, da kann man das sehen. Ein Umschlag sollte immer schon eine Geschichte erzählen. Ich bin häufig am Alexanderplatz gewesen und habe versucht, das Äquivalenzfoto zu machen zu dem Coverfoto für die U4, für die Rückseite. Und irgendwann ist dann tatsächlich dieses Foto entstanden. Es ist genau dieselbe Perspektive, soweit man sie heute noch einnehmen kann. Hinten der Turm des Roten Rathauses, dann die Straßenbahn. Auf dem historischen Foto sehen Sie dieses eine Gebäude, was da reinragt. Von der rechten Seite ist schon gebaut, auf der linken Seite ist noch die Baustelle. Also das, wenn Sie das Buch, ich habe jetzt gar kein Exemplar dabei, hin und her drehen, haben Sie sofort eigentlich schon ein Stück der Geschichte. Dann ging es weiter mit der Typografie. Es gibt eine sehr markante Typografie unten im Bahnhof Alexanderplatz. Da aber diese Überschriften im Buch immer Zitate sind, hätte es nicht funktioniert. Also die ist sehr breit, das funktioniert nicht. Dann hat sich aber der Gestalter daran erinnert, dass es ja in der U-Bahn-Anlage noch einen älteren Bahnsteig mit einer anderen Schrift gibt. Und sozusagen aus dieser Schrift haben wir dann die Typografie entwickelt für das Buch. Schließlich sind der Gestalter und ich am Alexanderplatz gewesen und haben dort Farbstudien gemacht. Also welcher Grünton soll es denn sein? Haben festgestellt, es gibt gar keinen grünen Ton am Alexanderplatz, sondern das schillert. Das sind verschiedene Farben, die auch unter verschiedener Beleuchtung verschieden aussehen. Und dann haben wir experimentiert, bis wir eine Farbpalette hatten mit 6 verschiedenen Grüntönen, die sich jetzt durch das Buch durchziehen. Wenn Sie das so aufblättern, dann schillert das sozusagen so wie der U-Bahnhof Alexanderplatz. Und hier kann man das sehen, konnte mit diesen Grüntönen reagieren auf Schwarz-Weiß-Fotos, auf Farbfotos, auf unterschiedliche Farbtöne. Und das setzt sich dann bis in das Lesebändchen fort. Das sind hier die Lesebändchen von Kästners Berlin, E.T.H. Hoffmanns Berlin und Döblins Berlin und auch in dem Bezug, sodass ja das Buch auch wirklich nicht nur vom Alexanderplatz erzählt, sondern sozusagen in der Buchgestaltung ein Stück Alexanderplatz geworden ist und damit genau das, was wir erreichen wollten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, zeige Ihnen nochmal die 3 schönen Bücher der Reihe. Viertes haben wir schon in Vorbereitung, verrate ich jetzt aber nicht, wem das gewidmet ist. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit auf der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.